dankbar dafür. Wer ist denn Team Schnee? Kurz Hände hoch.
Oh.
Wer ist Team Sommer? Miri war klar. Okay, und der Rest hat gar keinen Bock auf Jahreszeiten. Schon verstanden. Ich liebe den Schnee und es ist doch schön, dass wir hier gemeinsam zusammenkommen dürfen. Draußen schneit's und wir haben es hier drin warm und dürfen einfach gemeinsam Gott die Ehre geben und ihn suchen. Was für ein Privileg. Ich freue mich heute Morgen, dass wir einfach ins Wort eintauchen dürfen und schauen dürfen, was Gott für uns vorbereitet hat heute Morgen, weil er hat was Wunderbares vorbereitet für jeden Einzelnen. Yes, unser Pastor, der liebe Thomas, hat letzte Woche in unsere Vision hineingestartet. Und das ist, was wir uns die nächste Woche anschauen wollen. Einfach, wofür schlägt unser Herz als Gemeinde? Wieso machen wir das, was wir tun? Wieso sind wir unterwegs? So, und was ist unser Ziel? Worauf laufen wir hin? Weil ich glaube, es ist extrem wichtig. Ich habe darüber auch schon mal gepredigt, dass man ein Ziel vor Augen hat und seinen Fokus nicht verliert. Und das wollen wir auch als Gemeinde tun. Und Thomas hat uns letzte Woche in die Vision unserer Gemeinde geführt. Und er hat über den Punkt Gott kennenlernen gesprochen und ich habe euch die vier Punkte unserer Vision nochmal mitgebracht. Wir wollen, dass Menschen Gott kennenlernen, wir wollen, dass Menschen Freiheit erleben, wir wollen, dass sie ihre Berufung entdecken und wir wollen, dass Menschen einen Unterschied machen. So, das ist unser Herzensanliegen als Gemeinde. Wir wollen, dass Menschen schlussendlich Gott kennenlernen und dann dorthin kommen, dass sie auch einen Unterschied in ihrem Alltag machen können, auf ihrer Arbeit, in der Schule, egal wo das ist. Und ich werde heute über den zweiten Punkt sprechen, Freiheit erleben. Und ich glaube, der christliche Glaube, wir sagen ja auch immer so schön, das Evangelium ist die gute Nachricht, ich glaube, es ist ein lebendiger Glaube, also ein lebendiges Evangelium, dass ein lebendiges Evangelium Menschen immer positiv verändert. Und wenn Menschen in Berührung kommen mit Gott und den lebendigen Gott, der heute noch lebt, begegnen, dann werden Menschen immer positiv verändert. Wir haben das in der Geschichte, wenn wir im Alten Testament lesen, sehen wir das, wenn wir im Neuen Testament lesen, sehen wir das, dass Menschen in Berührung mit Gott, wenn Menschen in die Gegenwart Gottes eintreten, dass dort Veränderung passiert und dass dort auch Veränderung möglich ist, die aus menschlicher Perspektive vielleicht manchmal gar nicht mehr so möglich erscheint. Und ich habe euch zu Beginn einen Vers mitgebracht aus Jesaja 61, Vers 1 und da schreibt Jesaja, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, also sagt Jesaja über sich selbst, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkünden, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Hey, und davon träumen wir, davon träume ich, davon träumen wir als Gemeinde, dass Gemeinde ein Ort ist der Befreiung, dass Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen ihre Fesseln hinter sich lassen, dass Menschen in eine Freiheit hineinkommen, dort, wo sie in Gefängnissen, in unsichtbaren Gefängnissen manchmal auch von außen sind, dass sie in so eine Freiheit hineinkommen. Das ist unser Wunsch für die Gemeinde, das ist unser Wunsch für das Volk Gottes. Und wir als CZBS, wir als christliches Zentrum Bad Säckingen, wir glauben, dass wirkliche Veränderung im Leben, also wirkliche Freiheit im Kontext von Beziehungen stattfindet. Deshalb haben wir Kleingruppen. So, wir machen nicht Kleingruppe einfach, dass wir Kleingruppe gemacht haben, weil man es halt so macht, sondern wir machen Kleingruppe, weil wir glauben, dass in Kleingruppen Beziehung und Tiefgang stattfinden kann. Wir bieten Gebet nach dem Gottesdienst an, nicht, dass wir das gemacht haben, sondern weil wir glauben, dass in Gebet Kraft liegt. Und weil wir glauben, dass wenn Beziehung und Gemeinschaft in Form von Gebet gelebt wird, dass darin eine heilsame Kraft liegt. Weil Menschen über dir Wort Gottes aussprechen und Wahrheiten aussprechen, die wir vielleicht manchmal persönlich gar nicht so auf dem Schirm haben. Und deshalb haben wir auch Gemeinschaft als Christen außerhalb von Gottesdiensten. Deswegen trinken wir zusammen Kaffee, haben gemeinsames Mittagessen. Deswegen machen wir eine Jugendarbeit, deswegen gehen wir auf Jugendfreizeiten, weil wir glauben, dass in diesen Beziehungen, wenn dort Tiefgang stattfindet, dass dort auch Befreiung stattfindet und Freiheit hineinkommt. Wir wünschen uns so sehr, dass jeder in diese Freiheit hineinkommt, die Gott für dich bereithält. Und ich glaube auch, dass es auf jeden Fall Gottes Wunsch ist, dass du alte Lasten und Bindungen hinter dir lassen kannst. Und ich will dir das ein bisschen veranschaulichen, wie mit einem Rucksack, den du trägst. So, du bist hier in deinem alten Leben, ich kann auch hier rüberkommen, für die linke Seite. Du bist hier in einem alten Leben und du hast Lasten und Dinge, die dir das Leben schwer machen. Du hast vielleicht Erfahrungen gemacht, die nicht einfach waren im Leben, und du hast einen Rucksack an, wo immer mehr Dinge hinzukommen. Und dann entscheidest du dich für Jesus und du trittst hier hinüber. Die Bibel spricht davon, dass du ein neues Leben hast, und du trittst in dieses neue Leben ein, das du in Christus hast. Das werden wir nachher auch noch biblisch werden wir darauf eingehen. Und manche Dinge werden in dem Schritt, den du hier rüber tust, werden sofort weg sein. Das wird so sein, weil Gott ein Gott ist der Befreiung und der Heilung, und du kannst vielleicht Dinge erleben, Krankheit, dass die sofort verschwindet, wenn du dein Leben Jesus gibst. Es passiert aber auch sehr oft, dass wir hier rübergehen, ein neues Leben in Christus haben, und dass wir alte Denkmuster, alte Dinge, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, vielleicht auch Trauma, dass wir das mitnehmen und dass wir immer noch diesen Rucksack haben und in diesem neuen Leben in Christus stehen. Und Gott möchte jetzt, dass wir diese Dinge, die wir vielleicht noch mitgenommen haben, wir sind schon im neuen Leben, wir haben ein neues Leben in Christus, das ist das, was die Bibel sagt, aber er will, dass wir frei werden und dass wir diesen Rucksack hinter uns lassen und dass wir das ablegen, weil es Gottes Wunsch ist, dass du deine Berufung findest und einen Unterschied machst in dieser Welt. Das ist Gottes Wunsch für dich persönlich, das ist Gottes Wunsch für mich, und dafür bin ich so dankbar, dass Gott möchte, dass wir frei werden von all den Dingen, dass wir unseren Lauf laufen können. Aber bevor wir uns anschauen, wie wir wirklich praktisch Freiheit erleben können und was die Bibel dazu sagt, wollen wir einen Blick darauf werfen, wie die Bibel den Menschen sieht. Und ich habe gedacht, ich mal ein bisschen heute, weil ich es so gut kann. Nicht? Wer kann von euch gut zeichnen? Keiner. Cool. Dann habe ich ja die Messlatte ja heute Morgen nicht so hoch gelegen. Das freut mich durchaus. Also, die Bibel so, das bist du. Ja. Mit Lachen vielleicht noch. Ist immer schöner. Oh, das sieht ganz schrecklich aus. Okay, das bist du als Mensch. So, die Bibel sagt jetzt, dass wir eine körperliche, beziehungsweise sagt nicht die Bibel, sondern das wissen wir, weil wir hier auf der Welt sind. Wir wissen, wir haben einen Bezug zur physischen Welt. Also die Welt, du hast einen Bezug, also eine körperliche Ebene. Und diese körperliche Ebene, in dieser körperlichen Ebene hast du diese fünf Sinne. Also du kannst riechen, du kannst schmecken, du kannst Dinge anfassen, tasten, und du kannst hören und du kannst auch sehen. So, das würden wir alle sagen, ja, das ist so. Wenn du das leugnen würdest, würde ich sagen, okay, ich kann das aber sehen, dass du eine körperliche Ebene hast. Und in dieser körperlichen Ebene kannst du ja auch verletzt werden beispielsweise. Du kannst dir Knochen brechen, so. Das ist einfach chemische Prozesse, die auch in dir ablaufen. So würde jeder Mensch sagen, okay, wir haben eine körperliche Ebene. Das ist das, was mich einmal ausmacht. Da gehe ich auf jeden Fall mit dir. Also du hast einen Bezug zur physischen Welt durch diese körperliche Ebene. Jetzt sagt die Bibel, dass du noch einen Bezug zu dir selbst hast. Und die Bibel sagt dazu, dass das ist die Seele. Also im Alten Testament spricht man auch viel oder wird auch viel vom Herz gesprochen. Das sind die Emotionen, die Erlebnisse, die du hast. Dinge, die einfach das Leben ausmachen. So, wenn du verliebt bist, hast du Gefühle, Emotionen in dir. So, das weiß ich nicht, ob vielleicht bist du nicht verliebt, aber ich bin es zumindest. So, da findet was in dir statt. So, du hast Gefühle und Emotionen, und die Seele ermöglicht dir auch, eine Beziehung zu anderen Menschen zu haben. Wunderschön, oder? Ja, wunderbar. So. Da gehen noch viele Menschen mit. Auch die Gesellschaft sagt, okay, ja, wir haben einen Körper und wir haben auch eine Seele. Und jetzt kommt das Entscheidende, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, es gibt aber auch eine geistliche Ebene, so das ist das soll die Trinität darstellen. Sozusagen eine geistliche Ebene, sagt die Bibel, weil du einen Bezug zu deinem Schöpfer, beziehungsweise, Entschuldigung, eine Beziehung zu deinem Schöpfer haben kannst. Und das ist absolut umstritten in unserer Gesellschaft. Ein Atheist würde auf jeden Fall sagen, nee, sicher nicht. Also diese geistliche Ebene mit Körper und Seele gehe ich noch mit. Aber geistliche Ebene, das sehe ich nicht so. So, das ist die geistliche Ebene. Und die Bibel sagt es, dass du einen Bezug beziehungsweise eine Beziehung zu deinem Schöpfer haben kannst. Man sagt auch Bezug zur Transzendenz und der Bezug zur Immanenz, also der Bezug zu dir selbst. Du hast einen Bezug zu dir, du hast aber auch die Möglichkeit, eine Beziehung zu Gott einzugehen. Und jetzt ist es so, dass du auf allen den drei Ebenen Brüche oder Störungen erleben kannst. Also du kannst auf körperlicher Ebene Brüche erleben, auf seelischer Ebene kannst du Brüche erleben und auf geistlicher Ebene kannst du auch Brüche erleben. Auf körperlicher Ebene ist es relativ einfach. Wenn du dir einen Knochen brichst, dann hast du eine Störung, also dann bist du körperlich eingeschränkt. Oder du hast eine Behinderung, dann bist du körperlich eingeschränkt, dann hast du eine körperliche Störung. Auf seelischer Ebene könnte es sowas sein wie Depressionen, vielleicht auch Traumata, Gedankenkonstrukte, die selbstzerstörend sind, Komplexe. Was denkt der andere über mich? Das ist auch so ein gutes Thema hier für Gemeindeleben. So, was denkt jetzt der andere, wenn ich in der Anbetung meine Hände hochmache? Was passiert, wenn ich mich hinknie? Und immer davon geprägt bin, was denkt der andere über mich? In gewissem Maße ist es ja auch gesund, weil wenn das dir alles egal wäre und du würdest hier sonst irgendwas machen, das fänden wir, glaube ich, alle auch nicht cool. Aber Dinge, die dich halten, die dich binden, wo du nicht in die Freiheit hineinkommst, das ist eine Störung auf seelischer Ebene. Also es kann sein, wie ich schon gesagt habe, Traumata, Depression. Und auf der geistlichen Ebene, sagt die Bibel, ist dieser Bruch, der hier entsteht, diese Trennung zwischen Mensch und Gott, das lesen wir ganz am Anfang, ist Sünde. So, wenn Sünde in deinem Leben ist, beziehungsweise jeder Mensch ist ja von Natur aus sündig, wir wissen Adam und Eva, dieser Sündenfall, wo der Mensch von Gott getrennt ist, so Sünde kommt ins Leben und diese Trennung zwischen Mensch und Gott ist perfekt. So, da ist eine Störung auf der geistlichen Ebene, wo Sünde dich trennt davon, dass du eine Beziehung zu deinem Vater im Himmel aufbauen kannst. Und dann glaube ich, dass es zwei Extreme gibt. Das eine Extrem, was die Welt uns sagt. Die Welt sagt, es gibt überhaupt gar keine geistliche Ebene. Alle Probleme, die wir haben, die sind entweder körperlich oder seelisch. Und die kannst du dann auch so lösen. Und es ist ja auch viel so, dass gesagt wird, okay, wenn es deiner Seele nicht gut geht, geht es deinem Körper nicht gut. So, das ist, was die Welt sagt, also körperlich oder seelisch. Wenn es dir nicht gut geht, musst du auf diesen Ebenen schauen und dann kriegst du schon das Problem gelöst. Und dann gibt es das andere Extrem, wir Christen manchmal, die sagen, es ist alles nur ein Problem unserer Beziehung zu Gott. So seelisch oder körperlich, das Problem, wenn du seelisch krank bist oder körperlich krank bist, ist es immer nur ein Problem in deiner Beziehung zu Gott. Das mag manchmal auch so sein. Aber wir leugnen manchmal, dass wir Menschen sind, dass wir nicht perfekt sind, dass es hier halt noch nicht die Ewigkeit ist. Und wir leugnen, dass wir einen Körper und eine Seele haben und dass manche Dinge einfach menschlich sind. Und dass hier auf der Erde auch nicht alles perfekt ist. Und die Bibel verspricht dir nicht, das ist was, was wir Christen manchmal so gern glauben, die Bibel verspricht dir nicht, dass du nie krank werden kannst. Das sagt die Bibel nicht. Es gibt keine Bibelstelle, die sagt, du wirst nie Krankheit in deinem Leben erleben. Wir lesen sogar viele Stellen, wo Menschen, zum Beispiel auch Paulus, er sagt, es ist wie ein Stachel in meinem Fleisch, der Krankheit erlebt. So, das ist nicht immer so, aber es kann sein, dass du in deinem Leben auch als Christ Momente erlebst, die, ja, oder Krankheit erlebst, wo du sagst, boah, wieso muss ich jetzt da durchgehen? Und ich will dir das an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn du ein Trauma aus der Kindheit hast, du hast in deiner Kindheit Dinge erlebt, die echt schief gelaufen sind, dann reicht es oftmals nicht aus, dass du alleine bleibst für dich und betest, sondern dann brauchst du Seelsorge. Dann brauchst du Menschen, die das gemeinsam mit dir und mit Gott aufarbeiten, die Wahrheit in dein Leben hineinsprechen, die das Wort Gottes über deinem Leben halten und das aussprechen, was Gott über deinem Leben sagt. Und auch in unserer Gemeinde ist ganz wunderbar, Heike macht einen wunderbaren Seelsorgedienst, Wendepunkt. So, wenn du merkst, hey, da ist ein Punkt in meinem Leben, da sollte ich vielleicht ich habe mich für Jesus entschieden und vielleicht hat er mich schon ein Stück weit geheilt, aber ich merke, da habe ich noch eine Bindung, dann will ich dich ermutigen, geh zur Seelsorge. Seelsorge ist nicht was für die Schwachen, Seelsorge ist für diejenigen, was die sagen, ich möchte in meiner Beziehung zu Gott weiterkommen, ich möchte die Dinge in meinem Leben, die mich noch hindern, möchte ich abgeben. So möchte ich dich wirklich ermutigen, dir das Thema Seelsorge durch den Kopf gehen zu lassen und darüber nachzudenken oder auch einfach mit deinen Leuten, wenn du ein paar Leute in der Kleingruppe hast, wo du sagst, denen vertraue ich, dass du das Gespräch suchst und sagst, hey, ich will tiefer gehen. Hey, kannst du mit mir darüber reden? Ich verstehe das nicht und du hast Fragen und es ist auch okay, wenn du Fragen hast. Aber da will ich dich ermutigen. Deswegen machen wir Kleingruppe. Deswegen haben wir Gemeinschaft, dass sowas Raum hat. Also wir müssen erkennen, dass Freiheit immer ganzheitlich gesehen werden muss. Und jetzt ist aber die große Frage, wie kannst du also Freiheit erleben auf geistlicher, seelischer und körperlicher Ebene? Und die Bibel verspricht dir, dass du auf geistlicher Ebene 100% Freiheit erleben kannst. So, die Bibel sagt, indem du dich für Jesus entscheidest, das Erlösungswerk annimmst, ist dieser Bruch durch die Sünde, das ist ein für alle Mal weg. So, und du hast die Möglichkeit, eine Beziehung zu deinem Vater zu haben. Du hast die Möglichkeit, 100% frei zu sein, weil Jesu Blut deine Sünde und deinen Scham und deine Verfehlung weggewaschen hat. So, du bist 100% befreit im geistlichen Sinne und kannst eine Beziehung zu deinem Vater haben durch das Kreuz, durch das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. So, das ist auch dieser erste Punkt unserer Vision, Gott kennenlernen. Wir wünschen uns, dass Menschen Gott kennenlernen und in dieser Phase, wo sie Gott kennenlernen, durch unsere Gottesdienste, durch Kleingruppe, dass sie eine Entscheidung für Jesus treffen und 100% frei werden im Geistlichen. Dass sie 100% sagen, ja Jesus, ich gehe mit dir und ich glaube, dass du meine Sünden vergibst und ich habe dadurch auch ewiges Leben. So, wenn du dich für Jesus entscheidest, ist das weggewaschen und du empfängst ewiges Leben. Nicht aufgrund davon, dass du so gut bist und so toll bist, sondern aus Gnade alleine. Also du nimmst dieses Gnadengeschenk für dich an und empfängst ewiges Leben. Und wir wollen in 2. Korinther 5, Vers 17 und 19 noch lesen, was die Bibel dazu sagt. Und ich habe da die Luther-Übersetzung für euch mitgebracht. Und da heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich glaube, wir kennen den Vers. So, Gott sagt hier, wenn du in Christus bist, dann ist dein altes Leben vergangen und Neues ist geworden. Und dann Vers 19, denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünde nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Also in dem Moment, wo du Jesus als dein Erlöser annimmst, wo du Gott kennenlernst und sagst, ja Jesus, ich gebe dir mein Leben, sind dir deine Sünden 100% vergeben und du bist auch auf geistlicher Ebene total frei. Du bist freigekauft durch das Blut Jesu. Und dann aber Vers 17 finde ich so interessant, weil wenn man da nur so oberflächlich drüber liest, dann kann es den Anschein erwecken, dass wenn ein Mensch errettet wird, damit auch all seine alten Gewohnheiten, bösen Gedanken, negativen Gedankenkonstrukte, Trauma und alles, was er in der Vergangenheit erlebt hat, sofort weg ist. Und ich will dir jetzt auch nicht hier, pessimistisch sein und sagen, das kann nicht so sein. Ich glaube sehr wohl, dass wenn du dich für Jesus entscheidest, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die sich von heute auf nachher ändern. Ich habe das persönlich so erlebt. Ich habe damals in meiner Jugendzeit habe ich mich von Gott entfernt. Ich bin viel Alkohol trinken gegangen. Ich habe geraucht. Ich habe auch Drogen ausprobiert. Und wo ich mich für Jesus entschieden habe, haben sich Dinge sofort geändert. So, ich habe mich für Jesus entschieden. Ich habe sofort aufgehört zu rauchen. Ich habe auch nicht mehr Alkohol getrunken bis zum Umfliegen. Ich trinke immer noch gerne ein Glas Wein. Aber ich habe auch gewisse Dinge einfach sofort haben sich geändert. Aber ich habe auch gemerkt, in dem Moment, wo ich mich für Jesus entschieden habe und den Lauf mit Jesus gelaufen bin, habe ich gemerkt, wow, das sind noch alte Gedankenkonstrukte, das sind noch alte Dinge in meinem Leben, die ich in meiner Vergangenheit erlebt habe, die sehr uncool waren, die mich jetzt teilweise noch hindern und wo ich merke, hey, ich möchte diese Gedankenkonstrukte gar nicht haben und ich möchte davon frei werden. So, der Vers 17 beschreibt hier nicht das praktische Verhalten eines Gläubigen, sondern vielmehr seine Stellung. Weil es heißt hier, wenn jemand in Christus ist, Also in Christus ist das Alte vergangen und Neues ist geworden. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir bewusst wirst, ich habe diese Freiheit auf geistlicher Ebene. Ja, du bist ein neuer Mensch, aber Gott wünscht sich, dass du auch deine Handlungsweisen, deine Gedanken und deine Emotionen und alles, was du von Schrott mitbringst aus der Vergangenheit, dass du es immer mehr der Stellung ähnlich wird, die du bekommen hast auf geistlicher Ebene. So, du bist ein Kind Gottes, du hast ein neues Leben, aber Gott wünscht sich auch, dass du nicht dort stehen bleibst und dass du da stecken bleibst, sondern Gott wünscht sich, dass du in Gemeinschaft, in Kleingruppen Dinge aufarbeitest aus deiner Vergangenheit und wirklich zu dieser neuen Stellung auch in deinen Handlungsweisen, in deinen Gedanken und Emotionen kommst. Und deswegen machen wir Kleingruppe. Deswegen haben wir Gemeinschaft. Und deswegen brauchen wir auch eine Kultur, die befreit ist von Scham. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, es gibt immer Situationen im Leben, die uns schwerfallen und wo uns Krankheit trifft. Wir gehen schon Ewigkeiten mit Gott und wir verstehen es nicht. Oder wir haben Gedankenmuster noch aus unserem alten Leben, die uns vielleicht manchmal einholen, wenn wir gestresst sind, stressige Situationen. Und wir brauchen uns gegenseitig und eine schambefreite Kultur, dass wir sagen können, hey, wie machst du das denn? Hey, hast du damit auch zu kämpfen? Und dann entsteht hier dann ein Freiraum, wo Menschen dann über dir beten können, wo du füreinander mit anderen beten kannst und frei werden kannst. Ich habe das mit einem Freund von mir, der wohnt ein bisschen weiter weg, regelmäßiger gemacht. Wir haben immer wieder telefoniert und uns gefragt, hey, wie geht's dir gerade aktuell, wo steckst du drin? Und manchmal sind es auch Dinge, die beschäftigen dich gerade, vielleicht sind es auch Dinge, wo du mal wieder einen Fehltritt gemacht hast. Und wir haben so eine Kultur entwickelt, wo wir gesagt haben, wir sprechen darüber und wir sind 100% ehrlich. Und es war nie so, dass er gesagt hat, wenn ich was gesagt habe, war so, boah, das machst du, wie, das verstehe ich nicht. Sondern es war immer so, hey, ich bete für dich. Weil das ist Gottes Wunsch für dich, dass du nicht alleine bleibst mit deinen Gedankenmustern und all dem alten Schrott, sondern Gott möchte, dass du diesen alten Schrott hinter dir lässt. Und das passiert oftmals halt in Gemeinschaft, weil wir einander auch auf Dinge aufmerksam machen dürfen, wenn wir tiefer gehen und sagen, hey, wie siehst du das denn? Wie lebst du das in deinem Alltag? Gott wünscht sich, dass du frei wirst auf seelischer und körperlicher Ebene. Das ist Gottes größter Wunsch für dich. Also wie kannst du Freiheit erleben? Wir wollen dazu in Jakobus steigen und gucken, was Jakobus dazu sagt. In Jakobus 5, die Verse 17, Vers 18, das ist so ein Vers, der richtig verrückt ist und wir sehen gleich wieso. Da heißt es, Elia war ein Prophet aus dem Alten Testament, war genauso ein Mensch wie wir. Als er einmal dringend betete, dass es nicht regnen sollte, da regnete es 3,5 Jahre lang nicht mehr im Land. Crazy. Er betete noch einmal, da schenkte der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Okay, wer von euch hat schon mal so eine krasse Gebetserhörung gehabt? Eine! Woo, praise the Lord! Richtig gut. Es ist oberkrass, weil Jakobus sich hier an dieser Stelle mit Elia vergleicht. So, Jakobus vergleicht sich mit Elia und sagt, dein Gebetsleben kann genauso sein wie das von Elia. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, krass, die Messlatte ist schon ziemlich hochgesteckt an dieser Stelle, so, weil Elia betet und es regnet 3,5 Jahre nicht. Und Jakobus sagt jetzt, mein Gebetsleben kann genauso sein. Also was will uns Jakobus mit dem Vers hier sagen? Habe ich mich gefragt. Ich glaube, Jakobus möchte auf jeden Fall uns hier herausfordern, dass wir großen Glauben haben sollten und dass wir auch im großen Glauben beten, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn Dinge in deinem Leben passieren, du betest für Wunder oder Heilung, bete mit großem Glauben. Und das ist das, was uns, glaube ich, hier auch so herausfordert. Ich glaube aber auch, dass es Jakobus hier nicht nur um das alleinige Gebet geht, sondern wenn wir jetzt gleich in den Kontext schauen, dann sehen wir, dass Jakobus über gemeinsames Gebet spricht. Und da will ich die Verse da vorlesen. Wir haben jetzt Vers 17 und 18 gelesen, jetzt lesen wir die Verse 13 bis 16. Da schreibt Jakobus, wenn jemand von euch Schweres durchmacht, soll er beten. Ist jemand voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl einsalben und über ihm beten. Das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken heilen, retten. Der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. Und dann kommt Vers 17, Elia, genauso ein Mensch wie wir. Als er einmal dringend betete, dass es nicht regnen sollte, da regnete es 3,5 Jahre lang nicht mehr im Land. Er betete noch einmal, da schenkte der Herr der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Ja, Jakobus, geht es hier ums Gebet, vor allem aber, dass du gemeinsam mit anderen betest und nicht alleine in deinem Gebetsleben bleibst. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den Jakobus hier machen möchte. Und auch ein Punkt, den ich dir heute Morgen mitgeben möchte. Gemeinsames Gebet ist der Ort der Befreiung für Körper, Geist und Seele. Und dass ihr mir das auch glaubt, was ich da euch gerade sage, wollen wir jetzt uns diese Verse, die wir gerade gelesen haben, 13 bis 16 im Einzelnen durchgehen. Wir lesen in Vers 13, wenn jemand von euch Schweres durchmacht, soll er beten. Ist jemand voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Also Jakobus sagt hier, egal wie es euch geht, wenn ihr leidet oder dankbar seid. So, wir sehen hier, zum Christsein gehört beides. Es gehört dazu zu leiden, es gehört aber auch dazu, dankbar zu sein. Und es ist nicht immer nur alles Sommer, Sonne, Sonnenschein. Auch wenn die meisten von euch den Sommer hier lieber mögen als den Winter. Aber die Frage ist doch, wie gehen wir Christen mit Leid um? Wie gehen wir damit um? Und Jakobus sagt uns hier an der Stelle, wer leidet, der bete. So, Jakobus sagt, such Gottes Nähe, wenn es dir schlecht geht. Und wir lesen auch, singe Loblieder, wenn es dir gut geht. Und wenn wir im Alten Testament sehen, dann war Loblieder immer was, oder eigentlich in der Regel etwas, was man gemeinsam gemacht hat. So die Psalmen und die Lobgesänge, das hast du in Gemeinschaft getan. Du hast in Gemeinschaft Gott Loblieder gesungen. So, wir sehen oder wir können aus diesem ersten Vers ziehen, suche Gott und bleib nicht alleine. In Vers 14 und 15 geht es dann um die körperliche Ebene, wenn Krankheit kommt. Und da schreibt Jakobus, wenn jemand von euch schwach oder krank ist, so ist es auf der körperlichen Ebene, wo du einen Zerbruch hast, dann schreibt Jakobus hier, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl einsalben und über ihn beten. Das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Also wir lesen hier, auch im Leben eines Christen kann es Krankheit geben. Aber die Frage ist, was tust du, wenn du krank bist? Und Jakobus hier voll krass sagt, du sollst die Ältesten rufen. Und ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit mal in einer Situation warst, wo es dir wirklich mega mies ging, also das meint jetzt nicht, wenn du einen kleinen Husten hast, sollst du Tommy anrufen und sagen, hey Tommy, komm mal vorbei und bet für mich. Kannst du auch machen, aber mal gucken, wie lange unser Pastor das dann durchhält. Das meint, wenn du wirklich krank bist, was tust du? Nimmst du Gebet in Anspruch und sehnst du dich nach Gemeinschaft oder baust du nur auf den Dingen dieser Welt? Und ich will damit nicht sagen, dass wir die Medizin nicht brauchen. Wir brauchen die Medizin. Und Lukas beispielsweise war Arzt, Neues Testament. So, wir lesen immer wieder, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wo wir auch Gesundheit, wie wir gesund werden können. Aber was tust du, wenn du krank bist? Jakobus sagt hier, ruf die Ältesten, dass sie dich im Namen des Herrn mit Öl einsalben. Und das Interessante ist hier nicht, hier steht nicht, die Ältesten sollen im Gebet von Gott eine Eingebung haben und hören, du bist krank und deswegen sollen sie zu dir kommen. Hier heißt es, du sollst dich aktiv aufmachen und die Gemeinschaft suchen und die Ältesten rufen. So, das ist ein Schritt, den du machst bewusst und sagst, ich gehe diesen Schritt und ich möchte in Gemeinschaft und möchte Gott suchen und nicht allein bleiben in dem Punkt. Und dann lesen wir das vertrauensvolle Gebet, wird den Kranken heilen. Und wisst ihr, manchmal ist es im Leben so, dass wir beten und dass wir ganz viel beten und noch viel mehr beten und jahrelang beten und es passiert nichts. Und wir haben das Gefühl, Gott greift nicht ein. Und wir fangen an, vielleicht auch zu zweifeln. Und ich möchte dich an dieser Stelle wirklich ermutigen, wenn das dir so geht und das betrifft dich entweder selber oder einen Bekannten oder in deinem Umfeld jemanden, dann möchte ich dich ermutigen, zieh dich nicht zurück. Such dir Leute, die für dich beten, die deinen Glauben stärken, dass Gott es tun kann. Weil wir lesen hier in der Bibelstelle wieder, suche Gott und bleib nicht alleine. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dir Menschen suchst, die für dich beten, die dich nicht beurteilen und sagen, du hast keinen großen Glauben, deswegen bist du immer noch krank. Nein, such dir Leute, die mit dir gehen und sagen, ich bete für dich, dass du in deinem Glauben stark bleibst und dass du gerettet wirst und dass du heil wirst und ich glaube für dich. Auch wenn es Jahre geht und wir es vielleicht nicht verstehen, ich bete für dich, weil das brauchen wir. Wir brauchen einander, dass wir den Lauf vollenden und dass wir den Siegeskranz erhalten. Also wir lesen, wir können hier wieder nehmen aus den zwei Versen, Jakobus ermutigt uns, Gott zu suchen und die Gemeinschaft. Und dann den letzten Vers, Vers 15b und 16, da geht es dann um die geistliche Ebene, die Beziehung zu Jesus. Da heißt es dann, der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. So, wir sehen hier wieder dieses Prinzip, wenn wir in unserer Beziehung zu Jesus etwas nicht in Ordnung haben, wenn auf geistlicher Ebene Sünde da ist, dann ermutigt uns Jakobus hier, wir sollen einander die Sünden bekennen und füreinander beten. Und ich glaube nicht, dass es jetzt meint, dass wir jetzt jeden Sonntag hier 10 Minuten einrichten und jeder darf von euch nach vorne kommen und seine Sünden bekennen. Das ist nicht, worum es geht, so diese klassische Beichte, sondern ich glaube, dass es darum geht, dass wir in engen Beziehungen, wo wir leben, einander auch mal sagen können, hey, ich habe hier echt Mist gebaut. Dass wir da auch mal sagen können, völlig schambefreit, hey, hör mal zu, kannst du da mit mir beten? Weil es macht so einen Unterschied, wenn dir jemand sagt und Vergebung zuspricht. Es macht so einen Unterschied, wenn jemand zu dir kommt und sagt, dir ist vergeben im Namen Jesus. Weil Gott vergibt dir, wenn du zu ihm kommst. Und wenn jemand das dir aber zuspricht, hat das, glaube ich, auch eine heilsame Wirkung auf deine Seele. So geht es zumindest mir. Oder es ist mir zumindest in der Vergangenheit gegangen. Aber wir sehen hier wieder, suche Gott und suche die Gemeinschaft. So, Jakobus fordert uns hier heraus, die Gemeinschaft zu suchen und nicht die Gemeinschaft zu meiden und alleine zu bleiben, sondern er möchte, dass wir in Gemeinschaft treten, dass wir in tiefe Freundschaften kommen mit Leuten, die auch an Jesus glauben, sodass wir uns einander ermutigen und stärken und nicht in unseren alten Denkmustern und Lasten bleiben. So, die Lasten aus deinem alten Leben, ich will dich echt ermutigen und will uns ermutigen, werd es los. Süchte, alte Denkmuster, Pornografie, negatives Denken, Menschenfurcht. Menschenfurcht ist auch so ein Thema. Gott möchte, dass wir frei werden, dass wir nicht in der Furcht des Menschen leben und uns nicht getrauen, den Namen Jesus zu bezeugen, sondern er möchte, dass du frei wirst von dem, dass Menschen durch dich Jesus sehen und dass wir das ablegen und unseren Lauf laufen können. Und ich will nochmal das Bild vorrufen und ich komme dann auch zum Schluss mit dem Rucksack. So, Gott wünscht sich so sehr, dass wenn du diesen Schritt in das neue Leben gemacht hast und die Bibel sagt, du bist eine neue Schöpfung, dass du auch die Dinge, die du vielleicht noch mit festhältst, sei es eben Süchte, Pornografie, egal was es ist, Gott wünscht sich, dass du das loslässt und dass du frei wirst in den Punkten, weil Menschen sehen werden, ob du frei leben kannst oder nicht. Und es geht nicht in erster Linie darum, dass Menschen es von außen sehen, sondern es geht darum, dass du befreit bist in der Art und Weise, wie du lebst, in deinen Handlungsweisen, was du tust, in deinen Gedanken, dass du positive Gedanken über deine Mitmenschen hast, dass du nicht negativ über deinen Nächsten denkst. Das ist Gott, was Gott tun möchte und was ich auch glaube, was er heute Morgen tun möchte. Und lasst uns wirklich die Schamkultur brechen, auch in unseren Kleingruppen, weil ich glaube, wenn Scham da ist, dann bleibst du alleine. Wenn du ständig Fingerpointing hast und ständig das Gefühl hast, es wird eh auf mich gezeigt, wenn ich was sage oder wenn ich sage, hey, ich habe damit zu kämpfen, dann bleibst du für immer damit alleine. Und dann glaube ich auch nicht, dass wir eine freie Gemeinde werden, die in Freiheit lebt. So lasst uns diese Schamkultur in unseren Kleingruppen brechen und in der Gemeinschaft. Jesus ist gestorben für Freiheit in Körper, Geist und Seele. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn du diese Freiheit erleben möchtest an Körper, Geist und Seele, dann bleib nicht alleine. Such die Gemeinschaft, such dir eine Kleingruppe und nimm das Gebet nach dem Gottesdienst in Anspruch. Und wir werden jetzt auch ab März wieder unser nächstes Kleingruppensemester haben. Ich möchte dich ermutigen, wenn du eine Kleingruppe leiten willst. Die Kleingruppenleiterkurse sind eigentlich schon vorbei, aber du kannst dich trotzdem noch bei Thomas melden und sagen, wenn du eine Kleingruppe leiten möchtest, dann melde dich bei Thomas, mach den Kleingruppenleiterkurs, wenn du ihn schon gemacht hast, dann melde deine Kleingruppe noch an bis Ende Monat und dann wird ab März unser nächstes Kleingruppensemester geben. Schau dir an, was für Kleingruppen gibt es und such dir eine Kleingruppe aus, in die du dann gehst. Wir wünschen uns, dass jeder in diese Freiheit hineinkommt, die Gott für dich bereithält. Dass du deine Berufung entdeckst und wirklich einen Unterschied machst für die Welt. So diese Vision, die wir haben, das ist nicht einfach nur eine Vision, damit sie halt an der Wand steht, sondern das ist wirklich unser Herz, dass wir einen Unterschied machen können in dieser Welt. Und das Lobpreisteam darf gern nach vorne kommen. Ich möchte dich ermutigen, dass du, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du Jesus noch nicht dein Leben gegeben hast, dann möchte ich dich ermutigen, dass du das tust. Und das ist ganz einfach, du musst einfach nur vor Gottes Thron kommen und sagen, ja Jesus, ich glaube, dass du mein Erlöser bist. Ich glaube, dass du mich reinwäschst von all meiner Schuld und ich nehme dieses neue Leben an. Wenn du das tun möchtest, dann lade ich dich herzlich dazu ein, dann kannst du das gerne nach dem Gottesdienst am Kreuz beim Gebetsteam tun und dein Leben Jesus geben. Und ich werde dir sagen, es lohnt sich so. Mit Jesus unterwegs zu sein, ist das Beste, was es gibt. Und es ist das Beste, was dir passieren kann. Und ich möchte dich auch ermutigen, dass du, wenn der Heilige Geist dir jetzt in dieser Zeit, in dieser Predigtzeit, Punkte offenbart hat, wo du gemerkt hast, da laufe ich noch mit alten Lasten rum, möchte ich dich ermutigen, suche die Gemeinschaft. Und such dir Leute, mit denen du ehrlich sein kannst. Du musst nicht mit jedem ehrlich sein und du sollst auch nicht vor jedem alles offenbaren, was tief in deinem Herzen geht. Aber such dir ein, zwei Leute, mit denen du ehrlich sein kannst und die dich wirklich nehmen, wie du bist und die mit dir gemeinsam vor Gottes Thron gehen und mit dir gemeinsam beten. Ich möchte dich wirklich ermutigen. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich habe da Punkte, dann möchte ich jetzt auch für dich beten, dass du auch in diese Freiheit hineinkommst, die Dinge hinter dir zu lassen und diesen Schritt in die Gemeinschaft tust. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott der Freiheit bist. Ich danke dir, dass du Freiheit in unser Leben bringen möchtest. Dass du möchtest, dass wir all die Dinge, die wir vielleicht auch aus unserem alten Leben mitbringen, möchtest du, Gott, dass wir sie ablegen, sodass wir wirklich ganz frei dir nachfolgen können als deine Jünger. Und Jesus, wir nehmen das auch in Anspruch heute Morgen, dass du sagst, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und dass du all unsere Sünde, all unsere Schuld und unsere Scham reingewaschen hast. Und ich bete jetzt auch für die Menschen, die heute Morgen in dieser Zeit jetzt gemerkt haben, da haben sie noch einen Punkt, wo sie vielleicht gefangen sind noch, in einem innerlichen Gefängnis, in Süchten vielleicht noch drinstecken. Gott, ich bete, dass du jetzt dort deine Freiheit hineingibst, dass sie in diese Freiheit hineinkommen, um die Süchte abzulegen und Gemeinschaft zu suchen, um ehrlich zu sein, Jesus. Und ich bete auch für gute Freundschaften in unserer Gemeinde. Ich bete für die Kleingruppenzeit, dass es eine Zeit wird des Tiefgangs, wo wir ehrlich miteinander sein können, wo wir wirklich Alltag miteinander leben. Gott, und wir möchten eine Gemeinde sein, die frei ist, um dir zu dienen. Wir möchten eine Gemeinde sein, die nicht definiert ist von Menschenfurcht oder von Angst, sondern wir möchten eine Gemeinde sein, die frei wird von Angst und Menschenfurcht, Jesus. Danke, dass du das tust, auch heute Morgen. Und wir nehmen das für uns in Anspruch, Gott, weil wir glauben dir, dass du das für uns verheißen hast und dass du für uns dafür ins Kreuz gegangen bist, damit wir das erleben können. Und ich segne jeden Einzelnen im Namen Jesus, dass du diese Freiheit wirklich auch in den nächsten Wochen, in den Punkten, wo du noch nicht frei bist, dass du sie erlebst. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, ermutige ich dich wirklich, den Schritt zu machen und Jesus in dein Leben aufzunehmen. Amen.